die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu.
Hallo und herzlich willkommen zur 573. Episode der Hörmupfel vom 15. August 2025. Heute gibt es nur Langweiliges zu erzählen, aber vielleicht ist das genau das, was euch jetzt in diesem Moment beim Einschlafen hilft. Viel Spaß beim Hören. Ja, hoffentlich habt ihr euch jetzt schon in Schlafposition gebracht und die Augen geschlossen. Denn jetzt geht's los. Ich habe euch in irgendeiner der letzten Episoden erzählt, dass ich auf Instagram immer Videos über Auswanderer anschaue, die in Amerika diese Mac and Cheese von Kraft essen. Und weil es dieses Zeug in Deutschland ja nicht gibt, weil darin Zusatzstoffe enthalten sind, die wir nicht haben wollen hier in Europa, habe ich stattdessen eine europäische Variante aus Schweden, glaube ich, gekauft. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Zeug heißt, aber ich stelle euch mal ein Foto davon ein. Dann seht ihr es jetzt entweder in dieser Kapitelmarke oder auf meinem Blog über die-hörmupfel.de. Achso, übrigens, falls es euch wundert, dass jetzt so Ungeräusche sind oder dass die Aufnahme ein bisschen anders klingt. Ich sitze wieder mal auf der Terrasse und habe beschlossen, hier diese Aufnahme zu starten, anstatt im Arbeitszimmer, im Podcasterbüro. Ja, wo war ich? Ach ja, diese europäischen Mac and Cheese, die habe ich jetzt auch endlich mal gemacht. Die Packung stand ja eine ganze Weile bei mir in meiner Küche herum. Wir haben doch dort diese extra tiefen Küchenschränke. Vielleicht erinnert ihr euch ja daran, dass ich euch das damals bei unserer Küchenplanung erzählt habe. Ich habe dann hinter meinem Kochfeld dann so eine extra breite Abstellfläche, das sind dann bestimmt so 15 cm oder so. Und dort landen dann immer die Dinge, die ich zeitnah kochen möchte. Aber zeitnah, naja, das ist jetzt auch so ein dehnbarer Begriff. Wenn ich daran denke, verrate ich euch nachher noch, was da sonst noch so steht. Jedenfalls wurde es dann während meiner Homeoffice-Tage dann doch einmal Zeit, mir dieses schnelle Mac-and-Cheese-Gericht zu machen. Man musste eine Menge X an Wasser zum Kochen bringen und dann den Packungsinhalt von ca. 184 Gramm, glaube ich, einrühren. Dann soll man das Ganze ohne Deckel und unter gelegentlichem Rühren von so ungefähr 9 bis 10 Minuten kochen. Jedenfalls glaube ich, dass das gelegentlich umrühren bedeutet, was da auf der Verpackung steht, und nicht permanent, denn die Gebrauchsanweisung ist nämlich auf Englisch. Aber da ich zwar kein gutes Englisch kann, aber auch nicht unbedingt auf der Brennsuppe dahergeschwommen bin, habe ich das halt mal nach Gefühl gemacht und das hat dann auch gepasst. Irgendwann war das Ganze jedenfalls so angedickt, dass es gut aussah und die Nudeln waren auch durch. Und so konnte ich dann die Hälfte, habe ich erstmal genommen, auf einen Teller tun und bin damit erstmal auf die Terrasse gedackelt. Eigentlich sollen das, glaube ich, 2 Portionen sein. Aber das sah man eigentlich auf den ersten Blick, dass das niemals, nie, nicht 2 Personen satt macht. Ja, ich bin dann, wie gesagt, aber trotzdem mit meinem Tellerchen auf unsere Terrasse rausgedackelt. Und weil ich mir während des Kochens gedacht habe, dass das ziemlich langweilig und ziemlich ungesund aussieht, habe ich mir dann noch einen bunten Salat dazu gemacht, was ich übrigens in einem Insta-Reel verarbeitet habe. Und das könnt ihr dann auf meinem Instagram-Kanal sehen. Ja, und dann war ich genauso gespannt auf meine Beurteilung, wie ihr das jetzt vielleicht seid. Und ja, ich muss sagen, würde ich mir öfter solche Fertiggerichte machen, ich würde mir das Produkt durchaus wieder einmal kaufen. Der Käse schmeckte wirklich sehr intensiv und es war auch sehr sämig und wirklich lecker. Leider war es mir allerdings zu salzig, viel zu salzig, aber mit dem Salat dazu, konnte ich dann so ein bisschen ablöschen und das war dann akzeptabel. Ich weiß gar nicht mehr, was die Packung gekostet hat. Keine Ahnung, aber ich weiß noch, dass ich es nicht teuer gefunden habe. In unserem kleinen Rewe hier im Dorf, da gibt es das Produkt allerdings nicht, weshalb ich jetzt erst einmal nicht mehr in Versuchung kommen werde, es kaufen zu wollen. Aber ich mache ja sowieso selten Fertiggerichte. Ich koche ja meistens mit frischen Zutaten. Fertigprodukte, die ich verwende, kann ich eigentlich inzwischen an einer Hand abzählen. Das war früher anders. Als junge Frau habe ich durchaus mal die eine oder andere Dose mit Linseneintopf oder so aufgemacht oder mal eine Fertigpizza in den Ofen geschoben. Aber das käme mir jetzt auch gar nicht mehr in den Sinn. Jetzt würde ich den Linseneintopf lieber selber machen und dann so großzügig vorkochen, dass ich das Ganze dann auch einfrieren kann, um es irgendwann mal mit zur Arbeit nehmen zu können. Und Pizza, das mache ich inzwischen auch selbst. Früher war das für mich unmöglich, das selbst zu machen, weil ich das einfach nie hingekriegt habe. Aber ich habe es mir einfach nicht zugetraut. Aber seitdem wir den Dampfbackofen haben und auch den Grill, gelingt sogar mir die Pizza. Bin ich jetzt abgeschweift? Ja, ich glaube schon. Aber egal. Ab und zu verwende ich jetzt trotzdem noch Fertigprodukte. Das gebe ich zu. Wenn ich was nur ein-, zweimal im Jahr vorkomme, mal Pasta Bolognese mache, dann nehme ich dieses Fix-Markenprodukt und rühre das ins Hackfleisch. Das schmeckt uns nämlich ganz gut. Und ganz ehrlich, ich stelle mich da nicht in die Küche und schneide Fleisch klein und lasse die Bolo da stundenlang köcheln. Und nee, mache ich einfach nicht. Obwohl es mich echt mal interessieren würde, wie so eine echte Bolo schmeckt, ob man das wirklich richtig merkt, dass das wesentlich besser ist. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Obwohl ich glaube, es hat sogar mal ein junger Italiener für mich stundenlang Bolo gekocht. Aber weder die Bolo noch der Italiener sind mir nachhaltig in Erinnerung geblieben. Also gehe ich mal davon aus, dass beides nicht der Burner war. Ja, und bei Sauce Hollandaise, da bin ich auch sehr faul. Die stelle ich auch nicht selber her, obwohl ich das mit dem Cookit, also meinen Thermomix-Konkurrenten, durchaus ganz leicht machen könnte. Aber da habe ich dann keine Lust, den ganzen Topf einzusauen und ihn hinterher sauber zu machen. Und deswegen nehme ich da auch immer so ein Fixprodukt. Ja, und wenn ich Lachs in Sahnesoße mache, nehme ich dann auch gerne eine solche Tüte, weil das besser wird, als ich es machen könnte. Also das wird dann in Sahne eingerührt, Lachs rein, ab in den Ofen und nach 35 Minuten habe ich dann einen leckeren Fisch mit ebenso leckerer Soße. Und wenn ich das selber mache, ist die Konsistenz leider nie so, wie ich es haben möchte. Und da vertraue ich dann auch auf das Fertigprodukt, also auf diese Tüte. Ja, aber das war's, glaube ich. Mehr Fertigprodukte verwende ich, glaube ich, nicht. Ja, und genau. Noch zurück zur breiten Abstellfläche hinter meinem Kochfeld und warum dort in letzter Zeit ein paar Fertiggerichte gestanden haben, die ich dann doch verbrauchen musste. Denn unsere Seniorin hat sich, als sie sich noch selbst versorgen konnte, gerne mal Dosenfutter, so haben wir das immer genannt, gemacht. Als wir dann ihre Wohnung im Februar 2024 ausgeräumt haben, mussten wir zwar vieles davon wegwerfen, das in den Jahren, in denen sie sich eben nicht mehr versorgen konnte, wo wir das gemacht haben, abgelaufen war. Aber so Sachen wie zum Beispiel Eintöpfe in Dosen oder Tüten oder Salz und Zucker und so ein Zeug, das haben wir dann natürlich nicht weggeworfen, sondern mitgenommen. Aber bei mir stand es dann eben auch sehr lange rum, weil, wie gesagt, ich esse es normalerweise nicht. Und jetzt habe ich es mir bewusst eben direkt ins Blickfeld gestellt, in der Hoffnung, es doch endlich einmal zu verbrauchen. Immerhin waren die Sachen teilweise schon seit 2024 abgelaufen. Und als ich jetzt wegen eines großen Projekts darum gebettelt hatte, während dieser Zeit im Homeoffice bleiben zu dürfen, konnte ich mir die Gerichte dann nach und nach in der Mittagspause zubereiten. Besonders beliebt bei der Seniorin war dann ein Linseneintopf aus der Tüte. Und erst dachte ich, man müsse dort einfach nur heißes Wasser reingießen und ziehen lassen, wie das zum Beispiel bei diesem Fertiggericht mit Quinoa war. Das habe ich euch, glaube ich, auch schon mal vorgestellt. Aber nee, bei diesem Gericht, bei diesem Linsentüten-Eintopfgericht musste man es in 600 Milliliter kochendes Wasser reingeben und 12 Minuten lang kochen. Und danach war das Wasser zwar eingekocht, alles andere, also Linsen und Kartoffeln, waren aber leider noch sehr bissfest. Also so richtig hat das leider nicht funktioniert. Geschmeckt hat es dann aber trotzdem irgendwie. Ja, es ist jetzt Zeug jedenfalls verbraucht und ich muss mir darüber jetzt auch keine Gedanken mehr machen und ja, hab's eben nicht weggeworfen. Ja, was da noch sonst so steht, das sind zwei Pestos, Pesti, und zwar einmal Grünkohlpesto und einmal Steinpilzpesto. Die beiden Gläser habe ich mir aus irgendeinem Urlaub mitgebracht, ich habe aber vergessen aus welchem und ich habe auch vergessen, wo der Laden war. Vielleicht habe ich euch das sogar erzählt und ihr wisst es noch, dann könnt ihr es mir gerne mal schreiben. Ich müsste jetzt tatsächlich die letzten 10, 12 Episoden noch einmal anhören, um es jetzt herauszufinden. Ich sehe zwar noch das Regal vor meinem geistigen Auge, aber wo der Laden war, das weiß ich jetzt absolut nicht mehr. Ja, ich werde auch langsam senil. Jedenfalls bin ich schon sehr gespannt darauf, wie das schmecken wird. Und ihr könnt euch vorstellen, dass mich vor allem das Grünkohlpesto sehr gereizt hat und auf das bin ich besonders gespannt, denn darunter kann ich mir so gar nichts vorstellen. Ich werde euch jedenfalls davon berichten, wenn ich es dann mal probiert habe. Ja, aber wenn es mir dann schmeckt, werde ich wieder das gleiche Problem haben wie bei den Erbsenchips und dem Santo Domingo Kaffee. Ich werde wieder keine Chance haben, es irgendwo herzukriegen, weil ich es irgendwo gekauft habe, wo ich jetzt keinen Zugriff mehr habe. Ja, dann möchte ich noch ein bisschen Werbung für meine Urlaubsvideos machen. Die beiden Videos vom Urlaub am Mondsee, die sind ja schon länger online. Danach habe ich auch noch einen Vlog von unserer Wanderung zur Freiburger Alpe hochgeladen. Und jetzt ist auch das erste Video von unserem Rügenurlaub online gegangen. Und da seht ihr dann unter anderem den Campingplatz, auf dem wir dieses Mal waren. Und ich nehme euch auf mindestens zwei Radtouren mit. Einmal nach Kap Arkona und in den Märchenwald und einmal zu den Kreidefelsen am Königstuhl. Ist da der Ausflug nach Stralsund auch schon mit dabei? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber der kommt spätestens im zweiten Teil auch. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, müsste ich nachgucken. Ja, was mich an den Videos ein wenig ärgert, ist die Tatsache, dass ich aus Versehen mit Weitwinkel gefilmt habe. Die Insta360 Pro hat nämlich einen riesigen Nachteil. Man kommt nämlich sehr leicht während des Filmens auf das Touch-Display und verstellt sich dann dort den Winkel. Und das ist mir während des Urlaubs irgendwann passiert und ich habe es nicht gemerkt. Erst als ich die Dateien dann irgendwann angeschaut habe und dann den Horizont so ein bisschen gekrümmt gesehen habe, habe ich mich gewundert und da ist es mir dann aufgefallen, verdammt, ich bin da irgendwie drauf gekommen und jetzt habe ich da aus Versehen Weitwinkel und ich hasse Weitwinkel ja sehr. Jedenfalls in der Natur, also in geschlossenen Räumen macht es ja durchaus mal Sinn, wenn man viel vom Raum abbilden will und viel drauf haben will, aber bei Landschaftsaufnahmen ergibt es für mich absolut keinen Sinn, außer man hätte einen Ultra-Wide-Screen zu Hause an der Wand hängen, also irgendwie so einen breiten Fernseher. Aber auf normalen Fernsehern, wo dann oben und unten so ein schwarzer Balken eingefügt wird, um das Ganze als breit wirken zu lassen, aber gleichzeitig eigentlich das Bild verkleinert wird, also das ergibt für mich absolut keinen Sinn. Das ist, naja. Ja gut, mir ist der Fehler passiert und jetzt muss ich damit leben. Allerdings ärgert mich das schon ziemlich und ich habe mir schon wieder überlegt, ob ich mir wieder eine DJI Pocket 3 ist es, glaube ich, aktuell kaufen soll. Ich hatte ja die 2er und das war schon eine verdammt gute Vlog-Kamera, auch wenn ich mit meiner viele Probleme hatte und sie mir deshalb eigentlich nicht mehr kaufen wollte. Aber die Handhabung und die Aufnahmen, die waren schon sensationell gut und ja, mich bitzelt schon ein bisschen, doch wieder so eine Kamera herzutun. Ja, womit ich auch noch leben muss, außer euch fällt eine Lösung ein, ist, dass ich meine Videos, die ich für den Hausgebrauch in Ultra HD mit 60 Frames pro Sekunde abspeichere, nicht auf unsere Fernseher abgespielt bekomme. Ich kopiere die MP4-Dateien. Was ist jetzt los? Auto? Ach nee, da ist noch eine Säge im Hintergrund. ich kopiere die da. Na, jetzt geht's hier aber rund. Ich kopiere die MP4-Dateien dann immer auf unsere SanDisk, also auf unsere portable Speicherkarte da. Und beim Versuch, sie dann abzuspielen, ich klöppel die dann an den Fernseher ran und wähle dann das entsprechende Medium aus, heißt es dann immer, dass sie nicht gelesen werden könnte. Und beim kleinen Fernseher, da verstehe ich das durchaus noch, der hat nämlich nicht die nötige Auflösung und ist auch schon ein bisschen älter, aber beim großen neuen Fernsehgerät sollte es eigentlich funktionieren. Und vielleicht wisst ihr ja da, was das Problem sein könnte und könnt mir das sagen. Im Moment behelfe ich mir so, dass ich die Videos einmal als HD abspeichere. Das können die beiden Fernseher nämlich abspielen, die kleinere Auflösung. Und einmal in Ultra HD, falls wir dann irgendwann mal einen Fernseher haben, der das dann abspielen kann, beziehungsweise falls ich dann irgendwann herausfinde, was eigentlich das Problem ist. Dann habe ich wenigstens auch schon die größere Version auf der Speicherkarte. Ja gut, das dazu. Jetzt habe ich mir noch das Wort Comiczeichnerin notiert. Während Corona habe ich eine neue Kollegin bekommen, die ich seitdem auch nicht unbedingt oft gesprochen oder gesehen habe. Wir arbeiten zwar aktuell im gleichen Team, aber weil sie 100% Homeoffice machen darf, haben wir wenig Kontakt. Arbeitsmäßig ist das absolut kein Problem. Die Kommunikation, die funktioniert trotzdem, aber man führt dann halt kaum Privatgespräche. Und da ich jetzt auch keine bin, die berufliches mit privatem vermischt, kommen wir jetzt eigentlich auch nicht unbedingt dazu, untereinander jetzt mit Privates zu bereden. Und ich will dann auch ehrlich gesagt nicht neugierig sein, wenn man sonst kaum Kontaktpunkte hat. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht viel über sie. In diesem Fall weiß ich, dass sie einen Hund hat, der ihr so wichtig ist wie ein eigenes Kind, dass sie verzweifelt nach einer Wohnung sucht, aber keine findet. Und zeitgleich sucht sie auch ganz ehrlich und offen nach einem neuen Arbeitgeber. Die macht daraus auch kein Geheimnis. Sie erzählt dann auch ab und zu, mit welchen Schwierigkeiten sie dann zu kämpfen hat. Und mit beidem, mit Wohnungssuche und mit Arbeitgebersuche. Und im Laufe eines solchen Gesprächs hat sie dann auch in einem Nebensatz erwähnt, dass sie Comiczeichnerin ist. Und das hat mich dann wirklich sehr erstaunt. Im ersten Moment dachte ich dann auch, sie sei die erste Comiczeichnerin, die ich kenne. Aber irgendwann nach diesem Gespräch dämmerte es mir ein wenig, dass ich schon einmal eine kennengelernt habe. Ich weiß bloß leider nicht mehr, wer das war. Also das muss irgendjemand aus der Podcaster-Bubble gewesen sein. Ich habe da irgendwas im Hinterkopf, dass ich das schon mal gehört habe. Naja, jedenfalls hat sie mir mal ihren Blue Sky Account genannt, wo ich dann ein paar Bilder von ihr anschauen konnte und ich war dann wirklich gebührend beeindruckt. Auch wenn mich Comics, ihr erinnert euch vielleicht, nicht besonders begeistern konnten. Ich habe zwar mal einen Versuch gestartet, mich dieser Lektüre zu öffnen, aber das hat nicht geklappt. Ich mag weder diese kantigen, unnatürlichen Zeichnungen, noch die Art, Geschichten zu erzählen. Ich finde da leider absolut keinen Zugang. Aber dass ich jetzt jemanden kenne, der Talent hat und gerne mit Comiczeichnungen durchstarten möchte, das gefällt mir durchaus. Falls also einer unter euch ist, der in diesem Metier unterwegs ist und meiner Kollegin dahingehend vielleicht Türen öffnen könnte oder Ideen hat, wie sie ihr Talent zu Geld machen kann, am besten aus dem Homeoffice heraus, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden, dann stelle ich den Kontakt her. Ja, jetzt habe ich hier noch Fahrradtour stehen. Ja, aber das ist eigentlich nichts Besonderes. Ich war am letzten Samstag mit dem Fahrrad unterwegs. Mein Herzallerliebster war auf einem Turnier und ich war alleine zu Hause. Und vormittags hatte ich dann noch ein paar Samen von meinem blühenden Pflücksalat abgezupft, damit ich nächstes Jahr wieder neuen Salat pflanzen kann. Dann habe ich den verblühten Salat aus der Erde gerissen und dann zum Grünabfällecontainer gebracht. Und weil ich keine Lust hatte, für mich alleine zu kochen, bin ich dann aufs Rad gestiegen und bin zur Butterblume gefahren. Die Butterblume, das ist eine Alpe, von der ich euch bestimmt auch schon mal erzählt habe. Die ist von uns aus so ungefähr 5 Kilometer entfernt. Erst geht's gemütlich dahin, immer eben und schön zu fahren auf einem Fahrradweg. Und auf den letzten 800 Metern geht es dann noch einmal knappe 100 Höhenmeter den Berg hoch. Dort oben kann man dann von Donnerstag bis Samstag sehr lecker essen. Samstag gibt es zum Beispiel Kässpatzen und sonst an den restlichen Tagen vor allem kalte Brotzeiten, Wurstsalat und Flammkuchen und hausgemachte süße Kuchen. Und ich hatte an dem heißen Tag Lust auf einen kalten Brotzeitteller mit einer tollen Auswahl an Käse, wie Bergkäse, Butterkäse, Opatzen und Romadur sowie Schinken, Schmalz und Cabanossi. Und das war dann so reichlich, dass ich mir die Hartkäsescheiben dann noch einmal einpacken musste, damit ich sie dann mitnehmen konnte, weil wegwerfen lassen wollte ich sie dann natürlich auch nicht. Die haben dort oben dann auch selbstgemachten Holundersirup, aus der sie dann sehr leckeren Holundersaftschorle, so heißt das, machen. Und das war wirklich eine ganz tolle Sache da. Es war dann an diesem herrlichen Tag, der erste seit vielen verregneten Wochen, auch sehr voll dort oben. Die haben dort auch kleine Kinder und so stehen da ein ganzer Fuhrpark an Kinderfahrzeugen rum. Also ein kleiner Feuerwehr-Unimog, ein Catcar, mehrere Traktoren mit und ohne Anhänger. Und ja, es gibt dann einen Stall mit Pferden und Hühnern. Also da gibt es ganz viel zu erleben, vor allem für kleine Kinder. Ja, mir war es dann fast zu trubelig, sodass ich dann bald wieder abgehauen bin und ja, mit meinen übrig gebliebenen Käsescheiben in der Fahrradpacktasche. Da musste ich dann ganz schön in die Pedale treten, um möglichst rasch nach Hause zu kommen. Nachmittags habe ich dann noch den Urlaubsfilm für YouTube geschnitten und bin dann auf die Terrasse und habe da entspannt. Ja, jetzt habe ich hier auch noch Zwiebel stehen. Oh, ich arbeite jetzt heute meine Liste hier mal ab. Zwiebel. Ja, ich hatte Mitte Juni eine Zwiebel übrig. Die war schon matschig und hatte bereits gekeimt. Und in der Annahme, man kann die genauso wie Frühlingszwiebeln oder Kartoffeln einfach in die Erde stecken und es würde dann eine neue Zwiebel daraus wachsen, habe ich sie einfach mal genau das getan, in die Erde gesteckt. Und irgendwann habe ich dann mal gegoogelt, wann die Zwiebel denn erntereif sein würde und habe dann gelesen, dass man Zwiebeln eigentlich nicht in die Erde steckt, sondern dass man Zwiebeln aus Samen züchtet. Und ja, das war neu für mich, aber ich habe dann halt erstmal gar nicht darauf reagiert, habe sie stecken lassen, wo sie war. Und dann fuhren wir in den Urlaub und als wir zurückkamen, war der Pflücksalat so hochgeschossen, dass die Zwiebel dahinter einfach verschwunden war. Und als ich jetzt eben den Pflücksalat aus der Erde gerissen habe, kam dahinter die Zwiebel hervor. Und da staunte ich dann wirklich nicht schlecht, als ich sah, dass zwei neue Zwiebeln dicht aneinander gedrängt gewachsen waren. Und zwar richtig lecker, knackig und pumpergesund. Ja, und jetzt weiß ich auch nicht, wie züchtet man denn jetzt Zwiebeln, so wie ich das gemacht habe, oder doch mit Samen? Ich habe keine Ahnung. Ja gut, meine Tomaten, die wachsen übrigens auch mehr oder weniger erfolgreich. Die Rispentomaten, die wachsen super. Dann habe ich noch eine, keine Ahnung, was das ist, ich glaube Flaschentomaten. Die sehen ein bisschen seltsam aus. Die sind relativ schrumpelig, also die Früchte dran, die sind schrumpelig. Und die Pflanze selbst ist riesig groß, aber es sind nur ein paar wenige dieser schrumpeligen Tomaten dran. Ja, und die Resi-Tomate, auf der ich ein besonderes Augenmerk hatte, die ist auch noch gekommen. Sie ist zwar sehr, sehr zierlich und ja, gar nicht gewaltig, sondern nur ein kleines Stängelchen und wenige Blätter. Die ist auch inzwischen gekommen, hat aber ganz wenige und ganz kleine Tomaten dran. Die sind auch noch grün, wie die meisten davon. Von dem ganzen Tomatenhaus sind alle noch recht grün. Und ich konnte sie deshalb noch nicht kosten. Ich habe bis jetzt erst zwei Tomaten kosten können. Und die waren allerdings nicht von der Resi-Pflanze, sondern von den anderen, von den Cocktailtomaten. Und die waren schon mal sehr lecker. Und ich freue mich jetzt drauf, wenn jetzt nach und nach die anderen auch noch rot werden. Ja, das war's. Ihr werdet ganz viel Trubel hier um mich herum gehört haben. Es gab eine Säge. Jetzt hat auch noch einer angefangen. Das ist noch kein Rasen mehr. Das ist so ein Pfitzer, wo man den Rand vom Rasen schneidet. Dann war mein Herz allerliebster inzwischen beim Auto hier. Wollte hier auf die Terrasse rennen, hat dann gemerkt, ich mache eine Aufnahme und ist dann ums Haus rumgesprungen und am Vordereingang reingelaufen. Dann war ein anderes Auto hier. Also ihr habt jetzt hier viel Action mitbekommen und ja, das ist halt mal wieder ein Podcast mit Atmo. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Ob es nächste Woche was zu erzählen gibt, weiß ich noch nicht. Ich werde mir natürlich Mühe geben, euch entsprechend zu versorgen, damit ihr etwas auf die Ohren bekommt fürs Wochenende. Aber da ja sowieso gerade Urlaubszeit ist und die Downloadzahlen gewohnterweise dann immer etwas niedriger sind, denke ich mal, ihr werdet es überleben, wenn nächste Woche nichts kommen sollte. Dann macht es gut. Ich gieße jetzt noch meinen Oleander Blumen. Der lässt nämlich bei der Hitze so ein bisschen die Blätter hängen, sehe ich gerade. Und dann, ja, macht es gut. Servus.